Wir haben uns einen Powerstone besorgt und sind in die Zeit zurückgereist, um rauszufinden, wo Fritz hin ist, denn Fritz ist nicht da. Stattdessen hat jemand anders seinen Platz eingenommen und wir, na gut, wir wissen genau, wer es ist. Und wir wollen heute mit euch über die Commander Precons zu Brothers War und die Starter Commander Precons reden. Wir, das sind Freddy.
Hallo! Und ja, natürlich kam gerade Wizards unter die Kontroverse, zu viel Produkte zu printen, zu viel Karten zu printen. Und lass uns mal 7 komplette neue Decks besprechen, die jetzt mal kurz mal so rauskamen.
Ja, und um das zu machen, und weil wir Fritz anscheinend irgendwo in den Wirren der Zeit verloren haben, ich hoffe, dass Teferi ihn heil nach Hause bringt und er nicht wie Mishra am Ende dann dasteht. Mit so einem, na, eigentlich sieht Mishra ja cool aus mit seinem modifizierten Brustkorb und hat sicher auch keine Probleme mit Schnupfen oder Erkältungen, aber egal, wir haben Daniel da.
Hallo.
Ihr kennt ihn auch als The Wrestler Dero.
Genau.
The Wrestler Dero überall, bei uns, bei herumkommandiert, bei, ich weiß nicht, falls jemand einen Käsekuchen-Podcast macht über Magic the Gathering und Magic the Gathering Käsekuchen backt, Daniel ist da.
Ja, auf jeden Fall bei einem Käsekuchen-Podcast über Magic the Gathering wäre ich sofort dabei.
Da wäre ich aber auch sofort dabei, muss ich sagen.
Und ich hoffe, die Zeitpolizei, was es sicherlich gibt irgendwie, die holt bald den Fritz wieder zurück.
Ja, mal schauen. Das, vielleicht, wir wissen es ja nicht, vielleicht ist Fritz auch absichtlich zusammen mit Teferi in der Zeit zurückgereist, um dann nochmal ein Stück zurückzureisen und zum Beispiel, weiß ich nicht, Corona mit dem Silex aus der Welt zu blasten.
Das war ein edler Dienst von Fritz, wenn er das machen würde.
Wir finden es mal raus. Also, wie gesagt, er ist einfach nur krank heute. Mal schauen, ob er das nächste Mal wieder gesund ist. Wenn ihr das hier hört oder seht, je nachdem, ob ihr den Podcast jetzt einfach überall da anhört, wo es Podcasts gibt oder ihr auf YouTube seid, dann erstmal liken und subscriben und dann wisset, dass jetzt diese Produkte erschienen sind, beziehungsweise die Starter-Produkte, die erscheinen später. Da gab es wohl kleine Schwierigkeiten damit. Aber zumindest Brothers War ist ja dann schon raus, ganz offiziell. Und das heißt, wir können mit euch über die bereits erschienenen 2 Commander-Decks sprechen, nämlich Ursas Iron Alliance und Mishras Burnished Banner.
Genau, und erstmal zu den Randdaten von diesen Decks, die kosten wie immer MSRP 40 Euro, weil es sind vollwertige Decks. Jede Karte ist in Old Border, inklusive Basic Lands, also das eine Mal, wo ich tatsächlich gerne möchte, dass sie mehr Basic Lands hätten. es ist eine Mischung aus Reprints, neuen Karten und ja, Dinge, die man dann zum ersten Mal hat. Die Decks sind Esper- und Grixis-Farben mit Mishra und Ursa, was eben auch sehr gut zu ihren Charakteren passt, wie sie dargestellt sind, weil niemand von denen mag grün. Grünzeug ist eklig, keiner von denen isst Brokkoli.
Ja. Perfekt auch für einen Henning von Oops All Salt, dass da kein Grün immer dabei ist.
Ja, das ist tatsächlich, passt gut. Auch so. Wir gehen erstmal, wir gehen es der Reihe nach durch, würde ich sagen. Wir fangen an mit Ursa. Aber das, was Reddy gesagt hat, also es sind sozusagen normale Commander-Decks. Das ist deshalb wichtig, weil wir danach ja noch über die Starter-Precons sprechen. Und die sind ja in dem Sinne keine normalen Commander-Decks, weil die keine neuen Karten haben. Aber da kommen wir später drauf. Jetzt erstmal zu dem, von dem wir, wenn wir die Geschichte von hinten betrachten, schon wissen, dass er ja gewonnen hat, auf lange Sicht. Nämlich Ursa und seine eiserne Allianz. Freddy hat schon gesagt, Esper-Farben, also weiß, blau und schwarz. Und der Face Commander ist Ursa, Chief Artificer. Der hat 4/5, ist ein Human Artificer, kostet 3 beliebige und die Esper-Farben, also insgesamt 6 Mana. Hat Affinity for Artifact Creatures, also er kostet 1 weniger für jede Artefakt-Kreatur, die man hat. Alle Artefaktkreaturen, die man selber hat, kriegen Manners und zu Beginn des Endsteps kriegt man, das kennt man schon vom anderen Ursa, also vom Modern Horizons Ursa, ein 0-0 Colorless Construct Artifact Creature Token und das hat, das kriegt +1/+1 für jedes Artefakt, das man hat. Also es hat schon mal immer mindestens 1-1. Das ist natürlich bei Ursa nur der absolute Rock Bottom, weil es ist halt Ursa. Und als Secondary Commander ist noch sein treuer Sekundant, wie passt eigentlich super in dem Fall ausnahmsweise, Tornos, the Solemn Survivor. Der ist blau, kostet 1 und blau hat 1-3, ist ebenfalls ein Human Artificer, generell Artificer und Soldiers und Construct sieht man ganz, ganz viel. Der hat für 2 und tappen kann man eine Token-Kopie eines Artefakts erzeugen. Sogar eines Artefakt-Tokens. Also nochmal spezieller. Und man darf 2 Karten millen, also man muss, und für 1 und Esper kann man ihn tappen, 2 Artefakt-Tokens opfern und dann darf man ein Artefakt oder eine Kreatur aus dem Friedhof ins Exil schicken und ein Token davon erzeugen, also eine Token-Copy. Und das ist zusätzlich auch noch ein Artefakt und das geht nur als Sorcery. Also ganz schön viel Text bei beiden, aber ein bisschen der interessantere Text wahrscheinlich, wenn man ein bisschen auf Rumfiddeln steht bei Tornos. Was ist so eure Einschätzung zu den Decks erstmal?
Also, vielleicht fange ich an. Ich habe gerade vor der Aufnahme schon mit dem Urza-Deck gerade gespielt. Und das war natürlich möglich, dass dadurch, dass Wizards jetzt das vorverlegt hat, ab wann die Produkte versendet werden können. Das ist, glaube ich, jetzt mit der Edition neu gewesen. Da waren, glaube ich, auch einige überrascht, dass die Sachen so früh angekommen sind. Und ja, deswegen habe ich halt heute schon damit spielen können. Und ich habe den Urza als Commander gelassen. Und ich muss sagen, das Deck kann schon ziemlich abgehen. Das darf man nicht unterschätzen, wie stark diese Konstrukt-Tokens sind. Vor allem in seiner Kombination mit Affinity for Artifact Creatures. Wenn er halt 2 Runden draußen liegt, nach den Zahlen, die Artefakt-Kreaturen, die er selbst erstellt, schon für sein Commander-Text für das nächste Mal. Und das Deck hat halt auch genügend Möglichkeiten, kleine Tokens zu erstellen, dass man den Urza relativ gut am Anfang rauskriegt. Also für den wird man selten 6 Mana zahlen, glaube ich.
Ja. Und wenn ihr den Begriff Construct-Tokens hört, dann ist es immer eine 0-0-Kreatur, die für jedes Artefakt eine +1/+1 oder ein Power, ein Toughness mehr bekommt, weil ursprünglich waren das eben welche, die von Karn gemacht worden sind. Ja. Und die sind immer sehr stark. Also es gibt einen Grund, weswegen das Land von Ursa, Ursas Saga, oder ich glaube, der ist einfach Ursas Saga, ja, so ein Staple ist in jedem Format, wo sie ist. Und einer der wichtigsten Modi ist gar nicht, oh, ich kann den 0 oder 1 Mana-Artefakt rausrudern, sondern, oh, dieses Land macht mir auch Kreaturen, die sehr schnell sehr, sehr stark werden. Und der Vorteil eben ist, dass du einen exponentiellen Effekt hast von, der erste Construct ist vielleicht eine 3-3, aber wenn du den eine Runde länger draußen machst, dann hast du 2 4-4er und dann hast du 3 5-5er, dann hast du 4 6-6er. Und dann reden wir halt schon über ganz andere Level. Vor allem, dass er eben Affinity for Artifact Creatures hat, ist sehr stark. Das Deckthema selbst sind Artefakt-Kreaturen. Es ist auch ein guter Reprint drin wie Tempered Steel, was allen Artefakt-Kreaturen +2/+2 gibt. Und ich möchte als allererstes in diesem Deck mal darüber reden, was die Reprints angeht. Denn ich bin so weirdly 50-50 damit, mit den Reprints. Grund ist, sehr viele Karten sind sehr gut. Also Baleful Strix, Old Border, wunderbar. Ja. Ethereum Sculptor, auch wunderbare Karten. Es sind sehr viele, sehr starke Artefakte und Reprints drin. Bind of Tharsa ist eine wunderschöne Karte, die in diesen Old Border, finde ich, auch ein wunderschönes neues Artwork bekommen hat.
Ja, das Artwork ist mega cool.
Man muss sich aber mittlerweile so ein bisschen bewusst werden, auch wenn da viele Karten drin sind, Und der Angel of the Ruins vor allem eine der neuen Karten ist, die super sind. Reprints von alten Karten sind zwar gut, aber zum Beispiel der Vedalken Humiliator ist eine 3-4 mit Metalcraft, die sich super gut liest, aber einfach niemand spielt. Wenn er angreift und du kontrollierst 3 oder mehr Artefakte, dann werden alle gegnerischen Kreaturen 1-1er ohne Effekte. Das liest sich immer geil, aber ein Artefakt-Creature-Deck interessiert es meistens eh nicht. Weil meistens buffen die sich ja gegenseitig so hoch, dass ob da jetzt ein 1-1er oder ein 8-8er Blocker ist, ist ihnen teilweise egal, weil sie eh als 10-10er angreifen.
Ja. Vor allem in dem Deck, diese Constructs, die werden so schnell groß. Ich habe den Urza, glaube ich, 3 Runden gehabt draußen. Dann habe ich halt 3 Constructs gehabt, die 11-11 waren. Mhm. Und dann noch Menace. Und nachher strattet man schon vielleicht, dass man jemanden damit tötet. Ja. Und Blocks sind dann halt sowieso schlecht für alle meistens. Da macht's nicht so viel Unterschied, ob die jetzt ans anziehen oder ihre normale Größe haben.
Und was ich eben so gerne ich den Old Border habe, Artefakt-Kreaturen bekommen einfach den weißen Border, wie den Angel of the Ruins. Die haben keinen Special-Artefakt-Border. Die sind nicht braun im Artefakt-Border. Das macht es teilweise echt schwer leserlich. Das ist so mein Hauptproblem damit. Ja,
das ist ein Kritikpunkt von mir. Vor allem, weil das halt auch einfach teilweise unübersichtlich ist. Vor allem im Urza-Deck, weil der halt Fülle von diesen Infekte eben hat. Die Kreatur wird größer für jede Artefakt, was du draußen hast. Dann werden dann halt die Kreaturen, die normalen weißen alten Border haben oder im blauen halt oder egal welcher Farbe, dann übersieht man die einfach sehr leicht, dass das Artefakte sind beim Durchzahlen. Und dann führt das halt zu Situationen wie, ups, du kriegst doch 1 Damage mehr oder doch 2 Damage und nachher muss man die Blocks vielleicht neu machen oder ähnliches. Es ist ein bisschen lästig.
Ich mag es übrigens sehr, dass dieses Deck nicht in die gleiche Richtung wieder gegangen ist, wie die allermeisten. Meistens, wenn man so ein Artefakt-Deck hat, gerade mit Ursa, ist ja die Gefahr groß, dass einfach nur so Artefakt-Kombo gedörtel ist. Deswegen mag ich das, dass er zum einen selber schon mal Artefakt-Creatures erwähnt. Damit kann man natürlich immer noch Kombos genug machen, sind ja auch Artefakte. Aber mit dem Menace und so, das hat einen schönen Aggro-Touch. Und das passt, finde ich, auch sehr gut zu der Brothers War-Geschichte und zu Urza, weil Urza ist ja also so Artificer und auf geil, alles muss perfekt sein, er ja sonst immer ist Urza ja trotzdem jemand, der dann doch recht hemdsärmelig ist und erstmal alle kaputt schlägt, damit er danach in Ruhe seine Experimente machen kann. Und das, finde ich, haben sie ganz schön übertragen, diesen Flavor. Und bitte sagt uns mal in den Kommentaren, ob es Leute gibt, bei denen der Vedalken Humiliator den Cut macht. Weil bei mir ist es immer so, ich habe den ja auch und wie Freddy gesagt hat, der liest sich immer total geil und den hat man ganz oft in Stapeln, wenn man dann sowas baut mit Artefakten. Und ich habe das noch nie, also bei mir selber, ich habe es noch nie erlebt, dass der jemals in dieses finale Deck reingekommen ist. Ja. Der ist nicht mal in die Stufe vor dem finalen Deck reingekommen, weil immer schon davor, der ist ja selber auch kein Artefakt. Und dann, nee.
Und darf ich noch kurz den fehlplatziertesten Reprint ernennen? Was tut in den Ursa-Deck Phyrexian Rebirth?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall ein Flavor-Fail.
Es muss nicht unbedingt sein, weil man muss dran denken, dass Phyrexian Rebirth, es hat ja, also der Flavortext von der Karte, finde ich, erklärt es für mich ganz gut. As long as one drop of the oil exists, the joyous work continues. Also kurz nochmal gesagt, Phyrexian Rebirth ist ein Board-Vibe, also Sorcery für 4 und 2 weiß und sagt, alle Kreaturen werden zerstört und dann kriegt man selber einen XX farblosen Artefakt-Horror und X ist die Anzahl der Kreaturen, die zerstört wurden. Und das ist ja was Ursa tatsächlich mehr oder weniger auf dem Gewissen hat, auch wenn er damit nicht rechnen konnte, weil das Herz von Khan hat Ursa ja in ihn eingesetzt und das ist auch, wo der Tropfen rauskam, der Mirrodin verseucht hat.
Ja, wobei es dann flavormäßig besser war, wenn der Token bei einem Gegner entstehen würde. In dem Fall.
Aber dann
was halt die Karten extrem schlecht machen würde, ja.
Ja, dann würdest du keine 6 Mana zahlen. Außerdem weißt du ja erstmal nicht, dass es phyrexianisch verdorben ist. Phyrexia ist ja durchaus kunstvoll, um sich zu also darin sich zu verdecken. Aber sprechen wir noch mal kurz über die über ein paar von den neuen Karten. Da sind ja auch einige drin, die ganz interessant sind, finde ich. Ich finde zum Beispiel den March of Progress ganz cool. Das ist eine Sorcery für Blau und 2, also 2 und Blau, so ist es richtig. Du darfst eine Artefaktkreatur deiner Wahl wählen und für jede Kreatur, die auf diese Weise ausgewählt wurde, darfst du einen Token erzeugen. Das Wording ist deshalb so, weil das natürlich sonst ein bisschen underwhelming wäre, aber es hat halt Overload für 6 und ein Blau. Das heißt, dann passiert das mit all deinen Artefaktkreaturen. Und das ist schon ziemlich cool, ohne dass es sofort irgendwie unfair wäre oder so, weil es ist halt Sorcery. Also es ist halt schon, jetzt widerspricht ein bisschen natürlich so der Philosophie von Blau, nichts zu machen, wenn man nicht den maximalen Effekt rauskriegt. Aber trotzdem ist es, finde ich, eine schöne Karte mit einer angenehmen Limitierung, dass man sagen kann, ich kann jetzt dann den Sack zumachen. Es gibt auch bei Artefakten genügend Möglichkeiten, noch Haste drauf zu ballern. Aber vielleicht habe ich das gerade nicht und dann ist halt in der nächsten Runde soweit. Ich meine, man ist immer noch in Blau und kann
was man halt,
versuchen, Gegenmaßnahmen einzureihen.
Was man halt wahrscheinlich auch nicht unterschätzen darf bei der Karten in dem Deck, ist einfach, dass es die ganzen Kreaturen, die was halt auf Artefakte schauen, dann alle noch einmal extrem bufft in der Runde sofort. Ja. Und auch wenn man halt nicht mit den Kopien angreifen kann, man kann halt schon mit den Construct und was übers vielleicht angreifen.
Ja, ich glaube, Reprint Value ist gegeben, wollte ich noch kurz sagen. Ja. Also, da sind definitiv starke Reprints drin. Und ich bin kein Fan von solchen Karten wie eben dieses March of Progress, weil es ist eine Karte, die 7 Mana kostet. So wirst du die so selten für den Modus 3 verwenden.
Das stimmt
allerdings. Es ist tatsächlich wirklich nur, wenn du schon ein riesen Ding draußen hast, einen Triplicate Titan, was einen 9 Mana, 9-9 Flying Trample Vigilance Dude ist, der, wenn er stirbt, in 3 kleine auftaucht, oder eine Wurmcurl Engine, die sich, wenn sie stirbt, in kleine Dinge aufteilt. dann spielt man es vielleicht mal für den einen Modus, aber.
Ja, ich glaube, die ist schon ganz cool. Ist jetzt sicher nicht die stärkste Karten aller Zeiten oder sowas, aber.
Ich
persönlich mag die Karten halt am Fuch sehr gern.
Das ist ja was, was wir auf der anderen Seite auch wieder kritisieren würden, wenn jetzt dieses Deck irgendwelche Karten drin hätte, die so geil sind, dass man sie auf jeden Fall haben muss in der Farbe, dann hätten wir ja den gleichen Unsinn wieder wie bei den Ikoria Precons und das mochte ja niemand. Oder mit Dockside Extortionist in Commander 2019. Ich finde es schon besser insgesamt, wenn die Sachen irgendwie cool sind. Ich mag bei der Karte so ein bisschen, weil das, also jetzt ganz persönlich, das trainiert mich halt auch ein bisschen auf die. Freddy hatte das zum Beispiel schon mal bei Thrilling Encore, glaube ich, dass man selber mal lernt, seine Gier unter Kontrolle zu bringen. Dass man einfach sagt, ja, ich werde es jetzt für 3 spielen, weil es einen guten Nutzen hat. Und ich werde diese verdammte kleine Stimme in meinem Kopf niederprügeln, die sagt, ja, aber spielst für 7. Wart doch noch und spielst für 7 und dann spielst du es nie, weil dann bist du tot.
Ich würde aber ganz gerne eine andere Karte in den Ring werfen und das ist eine Karte, die ich erst heute gelesen habe, dass sie existiert, und das ist Sunwell Avenger Ace. 1 und ein Weiß für eine Legendary Creature Human Pilot. Solange du eine Artefaktkreatur kontrollierst, die angreift, da verhinderst du jeden Schaden, der den Sunwell Avenger Ace zugefügt werden würde. Und außerdem, immer wenn Sunwell getappt wird, dann darfst du die obersten 6 Karten deiner Bibliothek ins Exil schicken und ein Artefakt-Creature oder Vehikel davon casten. Und den Rest legst du dann wieder unters Deck. Ich finde den tatsächlich. Und er ist eine 3-1, was tatsächlich für einen 2-Drop solide Stats sind. Ja. Grund, weswegen ich den auf einmal. Als ich mich so verwundert habe, dass ich den heute gelesen habe, ist, dass niemand über den redet. Und ich den tatsächlich erstens als sehr starken Commander für einen Deck selbst sehe. Also ich meine, immer wenn er angreift und eine andere Artefakt-Kreatur angreift, dann ziehst du eine Karte, weil 6 Karten tief ist viel. Mit wer jemals Venota gespielt hat, der weiß, 6 Karten ist eine ziemlich hohe Trefferrate. Tatsächlich. Und Du musst nur tappen. Das heißt, du kannst sowas spielen wie eine Springleaf Drum als One-Drop. Das sagt, du kannst diese Karte tappen und eine andere Karte tappen. Mach einen Mana einer beliebigen Farbe. Ja, dann ist der halt ein schöner Mana-Dork, Ramp in Weiß, der dir dann theoretisch die Karten zieht, die du direkt davon casten möchtest. Der ist ich find's komisch, dass ich den einfach noch nicht gesehen habe bis heute, weil ich glaube, der kann sehr stark Index sein und er macht wahrscheinlich selbst ein cooles Deck.
Ja, was auch noch cool ist, wenn man halt ein Vehicle-Deck mit dem zum Beispiel hat, genau, dann kann man halt auch einfach in ein Vehicle tappen.
Ja.
Ja, das ist auch noch ganz cool.
Und der macht das ja gleich, das ist ja das Schöne dran. Also du musst ja dann nicht warten, also du kannst ihn ja direkt tappen, wenn du ihn für ein Vehicle benutzt.
Ja.
Das heißt, dann gehst du direkt mal für 2 Mana 6 Karten tief rein. Das ist eigentlich ein schöner Effekt. Ja, den hatte ich mir auch aufgeschrieben. Oder die, ich weiß es nicht genau, es kann auch sein, dass es eine sie ist. Ich finde das Artwork ein bisschen, es wirkt so ein bisschen verwaschen. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ich finde, je länger ich drauf schaue, desto mehr verschwimmt es vor meinen Augen aus irgendeinem Grund. Kann aber auch an mir liegen.
Aber ich glaube, das ist ja gewollt, okay, weil er mit den Vehikel oder den Artefakten im Hintergrund verschwimmen soll, weil die haben ja die gleichen Farben. Und das sieht er dann, die Karte sieht dann so aus, als wäre sie Teil von diesem Mech, weil er ist ja Pilot.
Ja, das ist, und dann schleicht er sich so durch die Feindlinge herein, wenn man ihn nicht sieht oder sowas, vielleicht den Flavor her.
Könnte sein.
Weil er den Combat-Schaden dann verhindert kriegt, wenn er mit einem anderen Artefakt zahlt.
Hast du noch eine spezielle Karte?
Also, ja, ich würde noch den Wreck Hunter in den Ring werfen. Das ist schwarze Karten für schwarz-schwarz, eine Kreatur, Human Artificer wieder mal. Bauern Toughness ist 2-2 und Flash. Und wenn der ins Spiel kommt, kann man einen Spieler auswählen. Und man erhält dann so viele getappte Powerstone Token wie in der Runde Non-Land Cards vom Spielfeld in den Friedhof gegangen sind bei den Spielen. Das heißt, der macht halt diese Power Stones, was halt die Fimis im Brothers War. Und ich glaube, der ist gar nicht immer so schlecht, weil ich glaube, die Power Stones werden teilweise noch unterschätzt von den Leuten. Weil sie sind zwar keine Treasures, aber wer will schon noch eine zweite Art von Treasure haben, wenn sich die meisten Leute schon über Treasure beschweren, dass die viel zu viel sind. Und zweitens kann man sie halt noch für Activated Abilities nutzen, was sehr stark sein kann. Und für Artefakte halt. Und was man auch nicht vergessen darf, gegenüber von Treasure haben sie auch einen Vorteil, dass man die dann jede Runde nutzen kann. Treasure gehen nach einmal weg im Regelfall. Und ja, wenn man den halt noch so am Boardwap spielt, kann das schon einige Power Stones sein, die wir so erzeugen können. Und wenn man dann einen Commander hat mit einer Activated Ability, die vielleicht nur farblos kostet, dann kann das schon ganz cool sein, denke ich.
Ja, ich, das ist allgemein was ganz cool ist, dass dieses Deck relativ stark mit den Mainset funktioniert und den ganzen Powerstones vor allem, also nicht plus der Wreck Hunter. Ich bin mittlerweile ein bisschen mehr überzeugt von denen, weil ursprünglich war ich sehr down auf die Powerstones, weil
wir erinnern uns an deinen lang anhaltenden Rant über Khan und seinen Müll.
Er ist immer noch Müll.
Ja, aber das stimmt. Aber vielleicht hat er nicht nur Müll mitgebracht.
Ja. Ich meine, der Khan im Vakuum ist ja nicht so geil, weil der macht halt alle armen Powerstone und das dauert zu lang. Und jetzt mit dem Nineset gibt es halt mehrere Möglichkeiten, Fülle Powerstones auf Armor zu erschaffen.
Ja, und vor allem muss man sich halt überlegen, es gibt einen 5-Drop, der alleine mindestens 10 machen kann und solche Dinge. Oder je nachdem, dass man halt 4 Mana Planeswalker spielt. Aber egal. Ich finde die ganz gut, weil ich einfach Activated Abilities denke, werden wichtiger. Und das ist was, wo ich bin eh großer Fan von Mana Sinks. Und ich glaube, die Power Stones haben eh einen positiven Effekt, dass Leute und auch einfach mal wieder auf den Geschmack kommen, einen Mana Sink zu haben oder Mana Sinks zu spielen. Weil, wenn sie halt jetzt halt eine coole neue Karte haben, die macht zufälligerweise Power Stones, vielleicht sollte ich irgendwas mit aktivierter Fähigkeit reinbringen. ja, weil es ist oft einfach, es ist einfach oft good practice, einfach Kenuana liegen zu lassen. Also quasi, ja, es ist zwar vielleicht im echten, so, ja, es ist vielleicht nur 5 Euro, wenn du irgendein Ding ausfüllst, aber es sind immer noch 5 Euro.
Ja, und das ist halt dann so, über Zeit lämpert sich der Effekt halt zusammen, auch wenn es nur ein kleiner Effekt ist, wenn der immer und immer und immer und immer wieder aktiviert wird, dann zieht man halt mehr Value oft aus, als man sich denkt.
Und ich mag am Rack Hunter, vielleicht dazu noch abschließend von mir, dass er vielseitig ist, weil, also zum einen kostet er nur 2 Mana, hat Flash, das heißt, man, so wie du gesagt hast, man kann es nach einem Boardwipe spielen, man kann es nach einer eigenen Opferungsorgie spielen, was in Artefakt-Decks so gut wie immer passiert.
Ja.
Das heißt, da kriegt man noch was raus. Man kann es aber auch machen, wenn das andere Deck, das sowieso immer 15 Minuten für seine Züge braucht, dann endlich fertig ist und 7000 Mal alle möglichen Dinge geopfert und zurückgebracht hat, aber noch nicht den Sack zugemacht, kann man den Rack Hunter auch reinspielen und kriegt dann noch was Schönes raus. Eine schöne, vielseitige Karte.
Und deswegen, und noch was Wichtiges, ja, zu Power Stones. Man kann sie ja für Länder verwenden und Filterländer wie die Skycloud Expanse, die auch hier drin sind, können aus einem Artefakt Power Stone quasi ein echtes Mana machen.
Ja. Und ich glaube, im Warhammer ist er schon einer von den besten Commanders mit Power Stones außerkommen, der Maneus Kalga. Der synergiert halt perfekt mit ihnen. Erstens sind Tokens, lassen die dadurch Karten ziehen, und zweitens kann man mit den Power Stones seine Activated Abilities aktivieren und dann noch mehr Tokens erstellen und noch mehr Karten ziehen.
Ja. Also, insgesamt das Rating dieses Deck einmal, weil ich fang mal an. Ich finde Ursa cool. Ich mag das Deck ich mag die Idee von dem Deck einigermaßen. Ich mag nicht dass die ganzen Artefakt-Kreaturen colored sind, trotzdem. Ich denke, das ist trotzdem ein solides 8 out of 10 Set Deck. Einfach nur, weil es sehr viele gute Reprints drin hat und sieht trotzdem sehr schön aus.
Ja, ich würde mich da ziemlich nahtlos anschließen. Das mit den Borders, dass die halt nicht an den Artefakt-Border haben, sondern den normalen Border von der Farbe. Das ist echt ein bisschen schwierig, oft einmal wegen dem Überblick, aber ansonsten, die Karten schauen halt cool aus, trotzdem, finde ich. Und dann noch so Reprints wie Shimmering Mirror oder Preordain, das erste Mal in Old Border, das bringt halt auch noch ein bisschen zusätzlichen Value dann. Ich glaube, Preordain ist zurzeit in irgendwelchen anderen Versionen 30 Cent oder so, und ja, im Old Border ist es halt 3 Euro oder so immer.
Und noch was Subjektives, ich finde, das Deck hat nur einen wirklichen Main Commander. Thanos ist ein Lauch.
Thanos ist ja auch der Second in Command. Also es ist noch nie war so klar, wer der Chef ist und wer der Gehilfe.
Wahrscheinlich ist er danach gleich zum Spielemacher geworden dann.
Wäre gut möglich. Ich mag an dem Deck vor allem, also ich finde die neuen Karten, die drin sind, finde ich cool gemacht und erfrischend, und ich finde mag die Gedanken, die hinter den Karten stehen, die ich meine erkennen zu können. Reprints sind auch cool, und ich mag, habe ich ja schon gesagt, dass sie damit in eine Richtung gehen, dass es halt nicht einfach nur wieder so ein Artefakt-Deck ist, sondern dass man damit einfach Leute kaputt smashen kann. Und das finde ich cool. Das ist auch das, was Ursa machen würde. Ursa macht jetzt nicht 180 Jahre lang an einem Uhrwerk rum und dann schießt es ein Laser irgendwo hin, wenn er die Möglichkeit hat, vorher mit Kampfrobotern alles zu zerstören. Ja. Das finde ich geil. Das ist sehr Ursa-mäßig. In den Kommentaren werdet ihr mich sicher korrigieren, dass Ursa durchaus auch Long-Time-Pläne verfolgt. Macht er ganz bestimmt, aber nur, weil er später keine riesigen Kampfroboter mehr hat. Gut, können wir zu seinem Bruder, dem ewigen Zweiten, fast schon tragisch, wenn er nicht so ein Affenkopf wäre, Mishra. Und das Deck dazu, habe ich ja vorhin schon mal kurz genannt, ist Mishras Burnished Banner. Mishra selber ist eine 5-4, kostet insgesamt 5 Mana, 2 und Grixis, also blau, schwarz, rot. Ist auch ein Human Artificer. Und sagt, zu Beginn des Kampfes in deinem Zug darfst du einen Token erzeugen, der eine Kopie eines beliebigen Nicht-Kreaturen-Artefakts, das du kontrollierst, ist. Und dieses Ding heißt dann Mishras Warform, ist eine 4-4er. Und halt eine Artefakt-Kreatur, kriegt Eile bis zum Ende des Zuges und wird am Beginn des nächsten Endsteps geopfert. Das ist zum einen das und dann, auch wieder Second in Command, sehr passend wieder, Ashnod the Uncaring, 1-4, auch ein Human Artificer, kostet ebenfalls 5 Mana, wieder 2 und kriegst es, hat Death Touch und sagt immer, wenn du die Fähigkeit eines Artefakts oder einer Kreatur aktivierst, die keine Mana-Fähigkeit ist, und wenn eine oder mehr bleibende Karten geopfert wurden, um das zu aktivieren, dann darfst du die Fähigkeit kopieren und du darfst dafür neue Ziele wählen. Auch das muss ich sagen, sehr, sehr Ashnod-mäßig, aber reden wir erstmal über das Deck an sich.
Ja, ich würde ihn gar nicht Second in Command nennen, oder die Second Fiddle in dem Fall. Ich bin tatsächlich großer Fan von Mishra und seine Legenden. Weil das Deck-Thema ist, ja, dass man durch Mishra Artefakte reanimiert. Und dieses Set hat einfach 15 Legendary Creatures drin. Ja. Überraschenderweise, für alle, die das nicht wissen, Gontis Aetherheart wurde eine sehr teure Karte, weil sie mit Mishra theoretisch Infinite gehen kann. In dem Deck ist weder Gonti noch sein Herz.
Weil bei so einem Schmarrn auch Gonti nicht mitmacht.
Ja. Aber Padim, Council of Innovation.
Ja gut, dass das Konsulat da dabei ist, war ja klar. Die sind ja bei jedem hinterlistigen Plan dabei. Ja, was haltet ihr so von Mishra? Ich finde den, also ich kann ja keinen von diesen neuen Commandern spielen, aber ich finde den eigentlich ganz witzig. Ich finde auch, dass die Fähigkeit sehr gut zu dem Charakter passt, weil wo Ursa eben der Typ ist, der was aufbaut, was bleibt, ist Mishra halt der Typ, der irgendwo einen Powerstone dran klatscht, damit dieses Vieh zumindest noch mal 5 Kilometer weit fährt, dann da irgendwo reinbeißt, explodiert und dann macht er es einfach beim nächsten nochmal. Im Grunde ist Mishra wie ein Goblin-Archäologe, muss man ja eigentlich sagen.
Ja, ich finde den Mishra auch eigentlich ganz cool. Geht halt ein bisschen mehr in diese Herumspielrichtung als das Urza-Deck jetzt an. Das, was eher eben auf das Hau drauf-Theme geht, und das probiert halt ein bisschen da mit die Kopien irgendwie umspülen. Wie der Freddy schon gesagt hat, gibt's da diese Infinite-Turns-Kombo mit Gontis Aetherheart. Und ich glaube, da sind noch ein paar andere, kleinere Kombos möglich, wenn man will. Ja, und mit Artefakt-Kopien kann man sich ja irgendwas Cooles anstellen, wenn man sich was überlegt.
Aber die wichtigste Karte fehlt da. Covetous Jewel ist nicht drin. Das ist ein 6-Mana-Artefakt, das für 3 zahlt, und wenn es reinkommt, zieht man 3 Karten. Mhm. Und wenn man angegriffen wird und nicht blockt, dann bekommt ein Gegner die Karte.
Ja,
eine Gegnerin. Und dann darf die auch 3 Karten ziehen.
Ja, und wenn jemand, sagen wir mal, 100 Coveted Jewels hat, wie einmal der Sliced Bread, und ich ihn dann angreife und er dann durchlässt und die dann 100 Coveted Jewels kriegt, dann stirbt man halt.
Weil du zu gierig warst. Ja. Du hättest halt nicht in diese spezielle Schatzkammer einbrechen sollen.
Ja, ja. Das war natürlich Big Brain Blader anzugreifen. Da habe ich nämlich gedacht, das triggert erst bei Combat Damage, und dann war es ja egal gewesen, aber das ist natürlich schon bevor der Damage zugefügt wird. Also ist auch einfach, wenn man sich ganz viele davon macht, ist das einfach ein sehr gutes Schutzschild vor Angriffe.
Genau, Reprints sind ähnlich solide, wie gesagt, es sind einfach ein Haufen Legendäre drin, und legendäre Karten sind was wert. Also, wenn da jetzt ein Silas Wren, der ja Partner hat, und Partner wird ja sehr selten gedruckt, oder einen Emry Lurker of the Loch oder Choira Weatherlight Captain, ja, das sind alles einfach solide Karten.
Und wieder alles First Time Old Border
Karten. Genau. Hat man noch ein bisschen Bling dazu. Generell Expressive Iteration ist eine teure Karte, ja, weil sie in sehr vielen Formaten gespielt wird. Die ist, also wenn ihr die aufmacht, nett als Trash abstempeln oder einfach so in irgendeine Kiste werfen, die ist sehr gesucht.
Das ist sehr cool, dass sie die einfach schon wieder reprinten zum Glück.
ist eine Uncommon aus Strixhaven. Die kostet Izzet, ist eine Sorcery. Du darfst die obersten drei Karten deiner Bibliothek anschauen. Nimmst davon eine auf die Hand, schickst eine ins Exil und darfst sie bis zum Ende casten. Und die andere nimmt man unter das Deck. Und das ist einfach sehr geil.
Die ist super solide, ist eine richtig schöne Karte. Aber die hat ja auch für viel Wirbel gesorgt. Also es ist nicht so, dass die Leute das nicht erkannt hätten, dass es eine sehr geile Karte ist.
Ja, und die wird ja in alle Formate, glaube ich, gespielt.
Ja. Und was Artefakt-Reprints angeht, ein paar coole Deep-Hits, also Executioner's Capsule. Das ist ein Schwarz, eins und ein Schwarz, das ist ein schwarzes Artefakt. Für eins und ein Schwarz und Tappen kannst du es opfern, um eine Non-Black Creature zu töten. Ist halt auch geil mit Mishra, weil dann machst du halt einfach eine Kopie davon und kannst einfach irgendwas umballern.
Das sind halt viele so kleine Artefakte drinnen. Ico Wellspring oder das andere Wellspring, Nikosynth Wellspring, die sind einfach mega cool mit dem Mishra zusammen.
Und zwei sehr teure Reprints in der Lithoform Engine und den Cursed Mirror. Ja.
Und dann halt noch so gute Reprints wie Idol of Oblivion. Was jetzt, trotzdem, dass es jetzt öfter schon reprintet waren, trotzdem meistens 2-3 Euro noch immer kostet, weil es halt einfach so eine solide Karte ist, die sehr für den Decks gespielt werden kann.
Der Vorteil ist, jedes Mal, wenn die Karte reprintet wird, merken Leute, oh, die Karte ist vielleicht nicht schlecht, lass die wieder spielen, dann hast du diesen Marktwert von, okay, es wird mehr von ihr gedruckt und mehr Leute spielen, sodass es immer gleich bleibt.
Kurz erklären noch, nur was die kann, weil die ist ja wirklich eine beliebte Karte. Kostet 2, Idol of Oblivion ist ein Artefakt, man kann es tappen und eine Karte ziehen, aber nur, wenn man in diesem Zug einen Token erzeugt hat, und für 8 und tappen kann man es opfern und kriegt dann einen 10-10 farblosen Eldrazi-Creature-Token.
Hätten sie von mir aus einen kleinen Badedecks eine geben können.
Ja.
In Urzer Deck hätte sie ja eigentlich recht gut eine gepasst, da der ja immer Tokens macht.
Ashnot, was haltet ihr von der?
Also finde ich erstaunlich witzig, ehrlich gesagt, den Effekt. Also mir ist es zu kompliziert, weil ich gebe es ehrlich zu, für mich ist, glaube ich, das Mishra-Deck nicht gemacht. Ich finde es schön, dass es ein bisschen, dass man damit aggressiver spielen kann. Jetzt nicht mit Ashnot, die ist, glaube ich, einfach für mein reptilienhaftes Goblin-Gehirn ein bisschen zu krass. Ich habe versucht, mir damit tolle Dinge vorzustellen, habe 1000 Dinge mir vorgestellt und dann mir gesagt, ja, bist sowieso zu doof leider dafür. Ich finde das aber ganz witzig. Also ich finde, ich komme da jetzt einfach mal so von der Jochen-Perspektive. Ich mag das unglaublich gern, wie sie Ashnot umgesetzt haben. Das ist halt, das ist die Person, der dieser Altar gehört, mit dem man Dinge opfert. Also, das ist halt geil. Und dass sie sich dann darum dreht, dass man Dinge verdoppelt, wenn man als Aktivierungskosten was geopfert hat, finde ich richtig witzig. Ich finde, sie ist halt ein bisschen, weiß nicht, sie kommt mir ein bisschen teuer vor. Insgesamt für 5 Mana, weil die hat halt keine Kostenreduktion. Sie hat, gut, die hat, Haste braucht sie nicht, weil sie nicht tappt, aber ich glaube, das ist eher, ich würde es Leuten wegschießen, ehrlich gesagt, ihre Ashnot, sobald sie landet, damit sie halt einfach unsagbar teuer wird.
Ja, es ist halt so ein Effekt, wo die Leute sich gleich denken, das könnte gefährlich werden. Wenn sie liegt.
Das wird ja wohl auch gefährlich werden, denke ich mal.
Ja, aber es ist halt offensichtlich sozusagen.
Ich glaube,
ist überhaupt nicht under the radar.
Ich glaube schon mit Ashnot, weil viele, und das ist nämlich der Unterschied, weil wenn du nämlich offensichtlich starkes Zeug dann hast, wo dann, oh, du sacrifice die Karte und machst daraus einen 10-10 und dann hast du mit Ashnot 2-10-10, ist gefährlich. Wenn du Bluttoken hast, du lootest einmal und ziehst eine Karte nach. Weil Bluttoken sind 1, tap, opfer sie und wirf eine Karte ab und dann ziehst du eine Karte. So, mit Ashnot ziehst du einfach nur noch eine Karte als den Doppelungseffekt und du kannst vorher einfach ein paar solide kleine Blocker legen. Anje, die Treuzeugin heißt sie auf Deutsch, die, wenn sie reinkommt oder wenn ein anderer Vampir reinkommt, macht sie einen Bluttoken und sie kann Bluttoken opfern zum Drainen, was dann auch von Ashnot gedoppelt wird. Das finde ich jetzt zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Space, wo ich denke, Du kannst viele coole Midrange-Kreaturen einfach spielen. Und wenn Ashnod die ein bisschen besser macht, hast du gar keinen so, gar kein Deck, das so scary ist, weil dann sehen die Leute und so, ah, okay, du hast jetzt halt in der Runde, Ashnod kommt und in der Runde hast du eine extra Karte gezogen. Okay, dann lassen wir sie. Und dann siehst du halt immer wieder halt so nicht kleine Value-Dinge.
Ich weiß halt nicht, also absolut, ich verstehe dein Plädoyer, ich würde dem auch total zustimmen, Freddy. Ich weiß halt nicht, ob das der Ruf ist, auf dem Ashnod landen wird, weil es gibt ja genügend Commander, die sind halt, also die sind zumindest gefühlt sehr viel gefährlicher, als sie dann gespielt werden. Und ich glaube, für die meisten Leute ist so ein Mishra, der erst im Combat Step was macht, um jetzt mal in dem Deck zu bleiben, die sicherere Bank als diese Ashnod, wo du dann jederzeit irgendwelchen kranken Shit damit machen kannst. Weil du musst ja die Leute erstmal davon überzeugen, dass du halt nur Blue Tokens damit opferst. Und selbst wenn du es in dem einen Zug machst, heißt es ja nicht, dass danach dann der super kranke Combo-Shit daherkommt. Das war so meine Überlegung, warum ich sage, die wird, also ich würde sie wahrscheinlich wegschießen aus dem Grund. Ich glaube, das wird halt öfter mal ihr Schicksal sein, auch wenn das, was du sagst, absolut richtig ist.
Aber wird es nicht ausgeglichen durch sowas wie Anje, die meisten Leute als random Crap Rare abstempeln?
Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal einmal gegen Anje gespielt hat, wird auch Anje on-site vernichten. Also insofern.
Das Ding ist halt immer, sobald irgendwas was verdoppelt im Magic, leiten die Alarmglocken, glaube ich, bei den meisten Leuten schon. Mhm. Weil diese Effekte sind halt oft so stark, dass die Leute schon darauf trainiert sind, solche Effekte zu zerstören.
Neue Karten?
Neue Karten, jeder eine. Diesmal darfst du anfangen, Daniel.
Jetzt muss ich mich entscheiden.
Das ist mir ehrlich gesagt auch schwer gefallen.
Also ich habe zwei, die was. Ich hoffe, du nimmst die rote Karten, die was ich. Die passt nämlich, glaube ich, gut für die Jochen. Dann nehme ich den schwarze Karten wieder. Den. Ich hoffe, ich sprich's richtig aus. There is Sears Devastation. Das ist a Sorcery für X, 2 und schwarz. Also 4 Mana plus X. Und die Karten besagt, man verliert X Leben und erhaltet X Powerstone Tokens. Und dann kriegen alle Kreaturen bis zum Ende des Zuges -1/-1 für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Und ich finde es halt in dem Sinn cool, erstens wieder Powerstones, also man erkennt vielleicht ein kleines Theme bei mir. Und zweitens, man muss halt nichts für X bezahlen. Teilweise, wenn man ein Artefakt-Deck hat und hat ein Boardwipe auf Level von Damnation oder Toxic Deluge, der halt für 4 Mana dann auch recht günstig ist. Und im Notfall hat man halt noch die Option, sich zuerst die Powerstones zu erstellen, um dann trotzdem das Board wipen zu können.
Ja, ich glaube, ich bin stellvertretend für viele Leute, die da erstmal in diese Falle getappt sind, dass man sich nämlich denkt, was, der kostet 4 und noch zusätzlich was, aber es ist natürlich nicht richtig, weil, wie du gesagt hast, also man wird ja, die allermeisten Decks haben zu dem Zeitpunkt dann schon ein Artefakt, würde ich jetzt mal sagen, dann kann man immer noch was reinbezahlen, und jetzt gerade in dem Umfeld, in dem diese Decks stattfinden, hast du ja sowieso noch mehr Artefakte. Das heißt, ja, dieses X ist eigentlich klein. In den meisten Fällen, wie gesagt, oft wird man wahrscheinlich gar nichts bezahlen müssen. Und wenn man Bock hat, kann man trotzdem mit den ganzen Mana-Artefakten, die man ja wahrscheinlich hat, einfach ein riesengroßes X da reinsetzen und dann wirklich alles zerstören, was man sieht. Das ist eine schöne Karte. Ich weiß jetzt schon, die wird mich tierisch aufregen, wenn die Leute gegen mich spielen. Ist aber auch flavormäßig ein absoluter Win, weil ich das schön dargestellt finde, dass man sieht, wie dieser Brothers War einfach alles verwüstet und nur was übrig bleibt, sind halt so ein paar Powerstones und Trümmer.
Ja, dann würde ich mal mein Pick nehmen und das war gar nicht so einfach für eine Karte, die ich wirklich sehr mag. Es ist aber der Scavenged Brawler. Es ist ein 6-Mana, 4-4 Flying Vigilance Trample Lifelink Konstrukt Und für 5 Farblose, und man kann ihn aus dem Friedhof ins Exil schicken, darfst du eine Kreatur wählen, 4-1-1-Marken drauflegen, ein Flying-Counter, ein Vigilance-Counter, ein Trample-Counter und einen Lifelink-Counter aktivieren, nur als Sorcery. Das ist tatsächlich eine der geilsten Karten in diesem Set und ich möchte definitiv mal 2-3 davon kaufen. Weil, die erstens ist eine aktivierte Fähigkeit mit Powerstones zahlbar. Nice. Aber tatsächlich finde ich es Lifelink in manchen Farben, wie jetzt zum Beispiel Schwarz, gar nicht so einfach zu bekommen. Also man kann natürlich ein paar der Staples spielen, aber nicht jedes schwarze Deck möchte einen Whip of Erebos oder sowas spielen oder ein teures Artefakt. Der Scavenge Brawler geht einfach richtig auf was rein und macht was, was eben erst schwach aussieht. Aber zum Beispiel, wenn ich einen blauen Invisible Stalker habe, dann ist der auf einmal einen 5-5 Lifelinker, der jede Runde mit Vigilance. Das reicht mir. Dann brauche ich halt zwar das Flying und das Trample nicht. Wenn ich in grün bin, Lifelink ist nicht immer so leicht zu bekommen. Da kann ich es reinhauen. In Schwarz das Gleiche, da kann ich den leicht millen mit. Und deswegen bin ich so ein großer Fan, weil er macht was relativ Simples. Er ist auch nicht so gut, aber in den meisten Decks wird er Free Value sein, weil ich ihn entweder abwerfe, mille, irgendwas anderes damit mache und dann bekomme ich noch den Wert draus.
Ja. Was ich auch noch so sehr so cool finde bei diesen Old Border Karten, die wir so eine Friedhof-Fähigkeit haben, dass sie wieder diesen kleinen Grabstein links oben neben den Namen hingetan haben. Das ist ja eigentlich mega cool.
War das erste, was mir aufgefallen ist und fand ich auch cool. Ich finde bei der Karte auch cool, Freddy, auch das mit dem Activate Only as a Sorcery, das ist ein bisschen so wie bei diesem March of Progress. Das ist cool. Das macht was, was cool ist. Das macht was, was ich mir von Precons immer wünsche, nämlich, dass wenn du das spielst und gerade wenn das vielleicht dein allererstes Commander-Deck ist, dass du denkst, wow, das ist jetzt eine richtig coole Nummer und trotzdem ist es nicht einfach irgendein Busted-Ding, wo jeder dann kommt und ich habe mir dieses Deck 60 Mal gekauft. Nur für Scavenge Brawler und du kannst es jetzt nicht mehr kaufen, weil es 190 Euro kostet. Das ist mir schon lieber, wenn da so lustige Aha-Moment-Karten drin sind. Ich finde den auch ganz witzig. Der ist halt auch mit Commander-Damage ist das ja nicht zu unterschätzen. Also,
ja.
Das ist halt, viele Leute vergessen das immer, aber es gibt ja diese tödliche 21-Schadenschwelle. Und die ist mit 4+1+1 Countern und dem ganzen Krempel, den der noch drauf hat, schon recht schnell erreicht.
Mishra wird zu einer 9-8 Flying Vigilance Trample.
Ja, und vor allem, es ist halt so eine Graveyard-Fähigkeit und die geht halt sehr leicht in Vergessenheit.
Exakt.
Das und nachher auf einmal hat man auf einmal Lethal Angriff, wenn man das aktivieren kann oder so mit dem Commander und der Gegner hat nicht damit gerechnet. Weil wenn man ihn halt schon vor 3 Turns in Friedhof gemielt hat.
Ja, das ist allerdings richtig. Das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man sowas hat. Vielleicht hilft auch der kleine abgebildete Friedhof oben auf dem Kartenrahmen, dass man sich dran erinnert.
Ja.
Der kleine Grabstein. Gut, dann hast du es mir ja leicht gemacht, Daniel, mit dem du die schwarze Karte genommen hast. Und hast richtig gedacht, dass ich jetzt die rote nehme, nämlich Farid, Enterprising Salvager, hat 3-3 für einen Human Soldier, kein Artificer diesmal, kostet 2 und ein Rot. Und immer wenn ein Non-Token-Artefakt, das man selber kontrolliert, in Friedhof kommt vom Schlachtfeld, darf man einen Metallschrott-Token erzeugen. Scrap heißt das Ding. Es ist ein Colorless-Artefakt-Token. Und du kannst für ein Rot und ein beliebiges kannst ein Artefakt opfern, und dann eins auswählen, entweder eine +1/+1 Marke auf Farid legen und dann kriegt sie Menace bis zum Ende des Zuges. Du kannst eine Kreatur golden und du kannst eine Karte abwerfen und eine Karte ziehen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Legendary. Die verkörpert sehr viel von dem, was rot ist. Also die ist einfach in ihrer Essenz sehr, sehr rot. Es gibt genügend Artefakte, mit denen man da arbeiten kann. Eben diese Wellsprings, Spine of Ishsa. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Dinge, die einem auch noch was bringen, wenn man sie in den Friedhof legt. Und einem dann auch noch was bringen, wenn man sie spielt. Plus man kriegt dann auch noch hier den Metallschrott rausgezogen und kann dann damit tolle Dinge tun. Und ich finde, dass sie trotz, also die ist halt sehr vielseitig. Also was zu Golden für 2 kann manchmal das Leben retten oder für jemand anderen eben den Sargdeckel zuhauen. Dann ihre Karten, also ihre Zielfähigkeit ist, finde ich, gut. Und dann ist es auch nicht schlecht, dass man muss sie halt nicht tappen dafür und eine +1/+1 Marke auf eine 3-3er drauflegen und der dann Menace zu geben, ist nicht das Schlechteste. Wir hatten es ja gerade mit dem Commander-Schaden. Und das Ding selber ist ein 3-Drop. Also das kommt ausreichend früh raus, um dann ordentlich auf die Mütze zu geben. Und deswegen hat es bei mir den Kampf gegen hier das Machine Gods Effigy knapp gewonnen, weil das hatte ich auch überlegt, ob ich das nehme.
Ja.
Ja. Gut, aber über das Effigy will ich nicht reden. Das ist... Mag ich gar nicht. Mag ich überraschenderweise gar nicht.
Wir blenden es ein, aber wir reden nicht darüber, okay, Deal? Mhm. Wir reden nicht über Machine Gods Effigy. Das ist der Bruno dieser Folge.
Also, ich finde Effigy ganz cool, aber reden wir über Farid.
Wir reden ja sowieso nicht über Effigy.
Genau. Farid ist super solide. Also immer wenn, du kannst double dippen einfach. Du kannst so viel aus diesen Mana-Dingen machen. Und wir haben ja Dinge, wo du Artefakte für Mana tappen kannst. Oder Inspiring Statuary.
Genau, was allem Improvise gibt.
Ne? Genau, was allen Improvise gibt. Womit du halt dann, ja, aus diesen kleinen, ach, du opferst einen Wellspring und dann hast du halt noch das kleine Artefakt da und das kannst du dann wieder tappen, um wieder was zu casten oder, ich glaube auch, du kannst richtig viel Zeug einfach machen, mit dem du Müll rumliegen hast, weil Artefakte sehen halt Artefakte. Das würde auch Constructs buffen, wie wir vorhin genannt haben, aus dem Mishra-Deck.
aus dem Mishra-Deck.
Ja, genau. Ich kann nicht viel über den sagen. Er sieht vor allem cool aus. Also, da mag ich das Artwork von Bruno Biasotto extrem gern.
Ja, mir gefallen die eh. Also ich finde, die Streitkräfte von Mishra sehen sehr, sehr cool. Also generell, also nur mal kurz, bevor wir dann weitermachen noch. Also so, du darfst natürlich auch noch was dazu sagen, Daniel. Aber der Artstyle von Brothers War, den finde ich sowieso cool. Ich hätte nicht gedacht, dass man quasi Fallschirmspringer in so einer Science-Fantasy-Steampunk-Welt so cool darstellen kann, vermischt mit so Wüsten, Kriegern und Riesenrobotern. Ich war da skeptisch, aber das ist echt super geworden.
Ja. Was ich auch noch cool finde mit diesen Scrap-Tokens, die kann man dann halt in Rot auch gut für diese Trash-for-Treasure-Effekte nutzen, was Rot hat teilweise. Wo man halt einfach irgendein Artefakt opfert und dafür was anderes aus dem Friedhof ins Spiel bringt.
Ja.
Oder da der Reddy, der Planeswalker kann das ja. Oder der Slowbird ist drinnen im Deck, der was das auch machen kann. Das ist der Falsche, der heißt anders, der was das macht.
Slowbird kann Artefakte opfern und du gibst anderen Artefakten
Indestructible. Aber es gibt's noch einen, der was die Artefakte tauscht, also an was du wie er heißt.
Der Goblin Welder ist es,
oder? Ja, genau, Goblin Welder. Ja. Oder Master Transmuter ist auch drin, mit dem man das gut nutzen kann, einfach die Scrap Token. Ist schon sehr vielseitig einsetzbar.
Ich glaube, das Deck ist insgesamt, also wenn man so jetzt mal zu der kurzen Abschlussbewertung kommt, fange ich diesmal an. Ich finde das Deck cool. Ich glaube, das Deck ist ein bisschen schwieriger zu spielen als Ursa. Ich glaube aber, dieses Deck hat mehr Potenzial für das, was ich immer sehr schätze, wenn man mit dem Deck jetzt einsteigt. Für coole Momente, wo man sich denkt, wow, das ist Commander, jetzt bratzelt's halt mal richtig. Ich glaube, dafür hat das Deck wirklich viel Potenzial und es hat auch coole, interessante Karten, die einem dann solche Züge nicht nur technisch ermöglichen, sondern dass du auch wirklich mit einem guten Gefühl da rausgehst. Sei es jetzt zum Beispiel hier der Scavenged Brawler oder sowas. Das ist einfach... Ich glaube, dass das Deck wird ein gutes Gefühl hinterlassen bei Leuten, die das spielen.
Ja. Das glaube ich ja. Ich mag lieber das Urza-Deck persönlich, aber ich finde, das Deck hat die cooleren 9-Karten fast im Deck drinnen.
Ich würde es ein bisschen höher als das Ursa-Deck im Gegensatz einschätzen, weil ich glaube, sowas wie den Blast Furnace Hellkite, der Artifact-Offering hat,
Ja.
damit man ihn mit Flash reiht. Also so richtig altbackene Mechaniken, die aber dann doch sehr cool funktionieren.
Ich habe eigentlich darauf gesetzt, dass da Jochen den nehmen wird als Karte.
Und hier ist nämlich das Coole. Ich wusste nicht, ob das eine alte Karte ist oder eine neue. Und deswegen war ich so. Und das ist was, was ich cool finde. Das ist was, was ich an den Mishra-Decks so wertschätze, dass halt alles so in den Stil ist, in der Farbgebung, in die viel weiter ausreicht. Also zum Beispiel oben mochte ich Thanos nicht und er macht ein bisschen zu viel wie Ursa selbst oder die ähneln sich für mich viel zu sehr, während halt Mishra und Ashnod komplett andere Decks sind, aber im Deck gleich funktionieren und
Ja.
das mag ich, das mag ich.
Und ja, der Blast Furnace Hellkite, der ist, glaube ich, meine absolute Lieblingskarten sonst in den Deck noch. Weil, was man halt überhaupt nicht vergessen darf, dieses Artifact Offering, das gibt ihm auch noch Flash.
Ja,
Und
ja.
das übersieht man halt leicht, wenn man den einfach überfliegt. Und wenn sich dann die Gegner doppelt so hart verdreschen, ist das halt einfach gut.
Ja, aber ich hoffe, du hast für die Zukunft gelernt, wenn ich die Wahl habe zwischen einem wilden, feuerspeienden Drachen und einem tapferen, loyalen Soldaten, werde ich natürlich immer den
Ah,
Soldaten nehmen.
daran hätte ich tatsächlich denken können, ja.
Aber der Drache ist sau cool. Aber das ist, was ich meinte mit diesem Artifact Offering. Das ist was, wenn du jetzt einsteigst und du hast dieses Mishra-Deck oder jemand leitet dir das Mishra-Deck aus und du kannst dann diesen Drachen für Flash spielen und selbst wenn die Mana-Kostenreduzierung nicht so super hoch ist. Das ist scheißegal, weil der Effekt ist einfach geil und das Gefühl, das es erzeugt, ist auch einfach geil, weil du hast einen fetten, zerstörerischen Double-Strike-Drachen, der auch noch anderen Sachen Double-Strike gibt, gespielt, also als Trick.
Ja.
Das ist super.
Ja, ich glaube aber damit, wir könnten noch kurz ein paar kleine Upgrade-Dinge geben, aber ich glaube, die Decks sind an sich so solide, dass sie das in dem Fall wenig brauchen. Wie gesagt,
Ja, finde ich auch.
Coveted Jewel ist zum Beispiel sehr stark in Mishra und ich denke, das Erste, was man in Ursa haben möchte, das sind noch ein paar mehr gute Pump-Effekte. Also da gibt es ja auch
Ja,
einen.
ich meine zum Beispiel der Urza Prince of Krug hast du, glaube ich, der ist halt perfekt eigentlich als Upgrade für das Urza-Deck. Der
Genau,
pumpt einfach
also
deine Kreatur nochmal +2/+2 und dann kann man doch Kopien erstellen.
bei dem Deck tatsächlich einfach mal ins Main-Set schauen. Da sind auch sehr, sehr viele gute Dinge drin. Aber es war ja nicht
Oder
so das
was immer
einzige
geht.
Produkt, das ja jetzt hat hier rauskommt.
Jetzt grätsche ich nochmal schnell rein. Die Crashing Drawbridge, das ist doch unsere Pflicht, die zu erwähnen.
Natürlich, Crashing
Weil die
Drawbridge.
Crashing Drawbridge das Artefakt, das allen anderen Haste gibt,
Irgendwo
ist
muss
in
ein
Ursa auf jeden
Riesen-Mech
Fall
auch
cool.
über einen kleinen Wassergraben kommen.
Exakt, der muss ja auch
Ja.
aus der Fabrik rauslaufen. Das bringt ja nichts, wenn der da nicht rauskommt.
Aber bitte das
Okay.
Gewichtslimit beachten bei der Brücke.
Ich bin mir sicher, dass Ursa das Gewichtslimit auf jeden Fall beachtet. Bei Mishra wäre ich mir nicht sicher, ob das passiert.
Ja.
Gut, wir haben ja noch andere
Genau.
Precons angekündigt. Jetzt habe ich Freddy unterbunden, deswegen Freddy, mach du einfach. Das war gemein von mir. Ich schweige.
Passt schon. Ja, wir wollen ein bisschen ins Gesamte darüber reden, denn es sind die Starter-Commander-Decks, die 20 Euro das Stück kosten, oder ich glaube im ganzen Set 80 Euro, wenn man alle 5 kauft. Die sind bestehen aus rein Reprints und haben keinerlei neuen Karten. Sind ein bisschen schwächer im Power-Level angesiedelt, weil es sind halt nur 20-Euro-Karten, aber zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie besonders einsteigerfreundlich sein sollen, ein Thema verfolgen, das auch sehr stark ist und zusätzlich ja, halt eben den Einstieg in Magic und ins Format erleichtern. Ein davon gibt es eben 5 Stück. Die sind in Azorius, Gruul, Dimir, Rakdos und
Und Celestia.
Selesnya. Und ich glaube, was halt für die meisten zählt, ist, dass sie tatsächlich viel mehr einfarbige Decks sind, mit einem Splash einer zweiten Farbe, damit man es halt nicht zu überkompliziert. Also zum Beispiel das Azorius-Deck hat einen extrem weißen Einschlag, das Dimir-Deck ist halt mit seinem Thema als Zombies sehr stark in Schwarz. Das Rakdos-Deck ist tatsächlich ein bisschen mehr gemischt als die meisten, weil es nämlich großes Dämonenthema mit hat, auch wenn es irgendwie ein bisschen aus dem Thema fällt. Ich sehe kaum grüne Karten im Ghoul-Deck, weil es geht um Drachen. Und das Silesnia-Deck ist stockgrün.
Ja. Und wie es so schön jemand auf dem Discord-Server von uns gesagt hat, wenn das Produkt halt für Neulinge, für Commander-Neulinge sind, ist es nicht schlimm, wenn da keine neuen Karten drinnen sind, weil für Anfänger ist jede Karte neu.
Exakt. Ja. Und der Trick ist halt so ein bisschen, dass man, also bei diesen Decks, deswegen gehen wir die jetzt auch nicht super im Detail durch, dass man den Leuten halt auch durchaus, wenn die sich jetzt für Commander interessieren, einfach mal so gängige Tropes und Archetypes zeigt. Zum Beispiel Azorius Flyers oder jetzt eben Gruul-Drachen. Gut, dazu braucht man nicht unbedingt Gruul, aber es funktioniert. Celestia-Tokens ist auch super klassisch. Und dass jedes Deck so ein bisschen, also als ich es mir angeschaut habe, ich hatte genau wie du, Freddy, bei dem Rakdos-Ding als einziges, hatte ich so Fragezeichen, in welche Richtung geht das jetzt eigentlich? Aber wenn man sich dann die Decklisten mal anguckt, dann sieht man, dass auch jedes dieser Decks durchaus versucht, eben wie Freddy vorhin schon erwähnt hat, so farbtypische Dinge reinzubringen. Also Azorius hat natürlich auch Counterspells drin, weil du willst ja nicht nur Leute mit Fliegern kaputt machen, du willst natürlich auch trotzdem wahrscheinlich damit ein bisschen Control lernen. Oder du willst lernen, wie ein controlliges Deck funktioniert, das dann zum Glück auch noch den Sack zumachen kann, weil es Kreaturen hat. Also du lernst nicht gleich die schlimmste Art von Control, wo du einfach nichts machst. 60 Züge lang und dann zack.
Die Precons haben halt auch wenn sie jetzt nicht die High-Value Reprints drinnen haben, sie haben halt einfach sehr viele solide Stable-Karten drinnen.
Talisman so jeder Farbe, muss man dazu sagen. Rootborn Defenses sind halt so 50-Cent-Karten, die halt sehr gut sind. Ich glaube, in jedem Deck sind so ein, zwei Reprints, die viel wert sind. Also ich glaube, das Slate of Ancestry ist im Token Ding ein bisschen was wert. Das ist ein 4-Mana-Artefakt und für 4-Mana discarde deine Hand, ziehst du eine Karte für jede Kreatur, die du kontrollierst. Ein Token-Deck eben ganz gut. Das Gruul-Deck hat Dragon Tempest, was nicht ankommen ist, aber trotzdem irgendwie teuer.
Ja, ist halt, glaube ich, ewig nicht mehr reprinted worden einfach.
Und ist halt in jedem Drachendeck. Ja. Und wir haben gefühlt jede Woche ein neues Drachendeck, das rauskommt.
Ja. Das Problem ist halt, bei Drachen, das sind so beliebt, dass bei jedem neuen Drachen-Commander spiken halt die ganzen Drachenkarten gefühlt.
Ich glaube, im Rakdos-Deck sind es... Ich glaube, das ist das einzige mit Lightning Greaves. Das Dimir-Deck, das hat die Liliana Untouched by Death. Das ist die Zombie-Liliana. Das einzige ist tatsächlich das Azorius-Deck. Das hat die teuersten Talisman. Es hat Gravitational Shift. Es hat True Conviction. Es hat den Biden of Tharsa, der auch immer was wert ist. Everwatching Threshold. Sephara. Also das Azorius-Deck ist, das hat tatsächlich wirklich viel starke Reprints für einen 20er. Also das möchte ich mal nicht vorweglassen, dass da eins definitiv wertmäßig hart rausschlägt.
Und auch, also für die Farben jeweils so richtig klassische Karten, wo man aber dann auch weiß, warum die viel wert sind, weil die halt einfach cool sind. Also sie sind richtig... Die sind nicht nur interessant, die sind auch einfach stark. Also ich meine, Biden of Tharsa ist eine super Karte. True Conviction ebenfalls. Das ist einfach... Dann kommen die ganzen Sachen, Swords to Plowshares ist ja auch drin, Generous Gift. Ja. Also da ist schon Crush Contraband, da ist schon einiges Cooles drin. Ja. Einer meiner Lieblinge, Aetherize, finde ich immer, ist ein super cooler so Semi-Board-Vibe. Ist jetzt halt nicht so unbedingt viel wert, aber das, was ich meinte auch mit dem, dass man versucht, in den Farben den Leuten das näher zu bringen, das sind schon immer für die jeweilig beteiligten Farben richtig interessante Karten drin, die einem, glaube ich, auch Lust machen, dass man dann so ein bisschen mehr in Commander eintauchen will, um zu schauen, ob man so eine Richtung weiterverfolgen kann. Ich glaube auch, das ist so der Plan an der Sache.
Und es sind halt einfach viele solide Staples drin, die, was man dann, wenn man das Deck dann irgendwann auflöst und ein neues Deck damit baut, sicherlich wieder braucht oder wiederverwenden kann.
Genau. Ich meine, im Gruul-Deck ist Vandalblast drin. Das ist auch noch dabei.
Ja, und Elemental Bond, das darf man nicht unterschätzen, die Karten.
Okay, die ist auch sehr.
Ist gar nicht immer so billig.
Genau.
Ja, wie gesagt, ich war so bei den Decks, also ich finde, man kann immer relativ gut erkennen, wo die hingehen. Auch bei dem Dimir-farbenen, das ist ja im Grunde ein Zombie-Tribal. Was cool ist, finde ich, für Einsteiger, weil Zombies sind ein sehr guter Tribe.
Und sehr beliebt.
Und gleichzeitig ist Tribal halt auch jetzt nicht super kompliziert. Also du musst jetzt da nicht 15 Mal dein Hirn verdrehen, damit du weißt, wie es funktioniert, sondern das Deck macht einfach schöne Dinge, je mehr du spielst. Ja. Was ja eigentlich ein guter Anspruch ist, finde ich, an ein für Einsteiger gedachtes Produkt, damit man da nicht da sitzt und einfach nicht weiß, was man machen soll und es passiert halt auch nichts. Wie gesagt, bei mir war das Einzige, wo ich mir halt dachte, bei dem Rakdos-Deck, das hat coole Sachen, aber ich weiß halt nicht, wie die so richtig ineinander greifen. Mhm. Ich glaube, das ist so das Deck, was von den Fünfen jetzt am schwierigsten ist, weil man nicht klar erkennen kann vom Commander, das ist Kadur Doomscourge, also der ist ja im Grunde ein Goat-Commander.
Ja.
Aber das wird dann wiederum nicht mehr so richtig aufgegriffen. Dann sind, wie Freddy gesagt hat, Dämonen drin. Natürlich so ein bisschen Rakdos Good Stuff, nenne ich es jetzt mal. Also einfach gute, interessante Rakdos-Karten wie der Rakdos-Charm. Für Graveyard Hate zum Beispiel. Oder, um Leute mit sehr vielen Tokens, um das Celestia-Deck vielleicht einfach wegzuballern. Aber da weiß ich halt, da wusste ich jetzt nicht, als ich drauf geguckt habe, und ich spiele ja schon länger Commander, wusste ich jetzt nicht, was das Deck direkt von mir möchte.
Ja, das sind eindeutig die anderen vier Decks für Clara in der Strategie.
Ich glaube auch, wenn ihr jemanden habt, der Interesse am Spiel habt und ihr wollt den eines dieser Decks kaufen, ist es Rakdos Deck, wo ich sagen würde, Buyer Beware. Also das ist das eine, wo ich so sehr ich Kadur als Karte liebe und das neue Artwork so super hübsch ist, geht wirklich ein bisschen auf die anderen Decks. Die sind, denke ich, für einen Einstieg simpler. Token-Deck kann man ein bisschen drum streiten, weil tatsächlich Token-Decks eben mit so vielen, meistens sind in Decks nur 10 Tokens drin und meistens macht man mehr als 10 Tokens. Das passiert sehr häufig in Token-Decks.
Das ist etwas unpraktisch, aber ich glaube auch bei Anfänger oft beliebt mit so, dass man sich ganz viele Kreaturen macht.
Ja, das kann schon sein. Also, ich würde es auf jeden Fall so ranken. Rakdos, Celestia, Gruul, Dimir und dann Azorius, denke ich, ist das Beste. Es hat einen Sekundär-Commander in Kanji Skywarden, der sehr stark ist, wenn man nicht die Hesperia bauen möchte. Kanji sagt immer, hat Flying und Vigilance für 5 Mana und immer wenn er angreift, bekommen andere Flying-Kreaturen, die mit ihnen angreifen, +2/+0. Und immer wenn er blockt, bekommen blockende Flyer +0/+2.
Ist übrigens auch, also das
zählt auch für ihn selbst.
Ja, der ist auf jeden Fall eine gute Karte. Ich wollte nur darauf raus, dass bei dem Azorius-Deck ist es das einzige, also bei Rakdos, wie gesagt, da finde ich, kann man am Commander nicht erkennen, wo es hingeht. Das macht Azorius aber auch, weil bis auf das Hesperia selber Flying hat, macht sie jetzt nichts, was mit Flyern zu tun hat. Das wäre da so das Einzige, was das Ganze ein bisschen trübt. Aber generell bin ich Ich bin ja sonst immer, also ich bin ja schon dafür und ich traue auch jedem Einsteiger zu, dass er an seinem Deck lernt. Ich finde halt, dass zum Beispiel Kadur einfach, weil es halt auch noch so ein spezieller Goat-Effekt ist.
Und eine permanente Fähigkeit hat, immer wenn von irgendjemandem eine angreifende Kreatur steht.
Genau. Das ist halt, finde ich, eine Karte, das ist ein bisschen zu viel Gehirnakrobatik, wenn man einsteigt. Das muss ja aber nichts heißen, weil wenn man jetzt zum Beispiel ich glaube, da sollten wir einfach nochmal drauf zurückkommen, der Preispunkt ist halt super bei diesen Decks. Und wenn man sagt, hey, fangen wir doch zu viert neu an oder zu fünft, wird man am Anfang eh rumtauschen, um mal zu schauen, wo man hinkommt. Und es gibt immer diese eine Person, die der Freddy ist und sofort dann hier da drin steckt und sich denkt, wow, der Kadur, der zerstört euer aller Leben und ihr habt überhaupt keine Ahnung, dass er es tut.
Ja.
Also ich glaube, es gibt schon immer, in den meisten Playgroups gibt es jemanden, der auch von Anfang an sagen würde, das ist mein Deck. Trotzdem schließe ich mich voll Freddy an. Man sollte vielleicht damit ein bisschen vorsichtig sein.
Ja. Oder es ist ja so, wenn man so umtauscht in der Playgroup, wo man gerade zusammen angefangen hat, dann kommt der eine auf das drauf und der andere kommt wieder auf das drauf und dann sieht man das, wenn der andere das Deck spielt. Und dann hat man halt auch so einen gemeinsamen Lernfortschritt ein bisschen entdeckt. Das ist ja ganz cool.
Aber um nochmal auf was Wichtiges zurückzukommen, ich finde es immer wichtig, dass ein Anfänger eine Farbe beigebracht wird statt einem Deck. Und auch wenn Hesperia natürlich erstmal so, immer wenn eine Kreatur dich angreift oder ein Planeswalker, den du kontrollierst, angreifst, darfst du eine Karte ziehen. Ist jetzt natürlich nicht super in jedes Flyer-Thema, aber es passt halt trotzdem ins Azorius-Deck. Und wenn ich halt jetzt die Kreaturen ein bisschen wegnehme, das ist ein sehr starkes Azorius-Deck. Also wie es aufgebaut ist, was die Win-Cons sind. Also da ist auch eine Sphinx's Revelation drin, die X und drei Farben hat. Und du ziehst X Karten und bekommst X Leben. Also quasi, du möchtest tatsächlich Karten ziehen, Value generieren. Und da ist Hesperia dann schon wieder gut darin.
Ja, auf jeden Fall. Das war halt nur das, so finde ich, auf den ersten Blick sieht man bei der das halt nicht direkt. Aber ich finde auch, dass Hesperia zum Beispiel, das wäre noch so ein Punkt bei den Decks. Bin ja gerade darauf zu sprechen gekommen, dass ich gut finde, wenn man so lernt und dann wächst an den Karten, die man hat. Hesperia hat jetzt nicht so super viel Lernpotenzial, finde ich. Kanji dann schon eher. Aber da sind, finde ich, andere Decks für mich vorne, weil zum Beispiel, also ich finde auch zum Beispiel Gisa und Geralf, ja, kann man noch so in die Mill-Richtung gehen, aber die ist auch nicht so sehr. Ich finde zum Beispiel Emara und Kadur sind da lustigerweise die schlimmsten wahrscheinlich für Einsteiger, aber es sind auch die Karten, wo man am ehesten sagt, okay, ich denke da noch mal drüber nach. Vielleicht kann ich damit noch mehr machen, weil das sind ja auch Karten, mit denen kann man wirklich dann abseits dieser Decks noch sehr viel machen und wirklich noch mal komplett, also ähnliche Strategien, aber auf komplett andere Weise fahren. Emara kann man ja auf tausende Arten tappen und nicht nur, indem man sie für Mana benutzt oder angreift.
Ja. Was mir auch noch sehr cool, sehr gut gefällt bei dieser Precons, sind, dass die relativ einfach zum Upgraden sind, glaube ich. Weil sie geben halt eine klare Linie vor und dann haben sie die meisten, außer was nicht, vielleicht Kadur nicht, aber die meisten haben halt so ein Theme, was regelmäßig in die Sets drinnen ist. Zum Beispiel Azurius Flyer findet man immer irgendwelche Karten drinnen oder Zombies kommen auch immer wieder vor in die Sets oder natürlich auch Drachen. Ich glaube, es gibt kaum ein Set, wo kein roter Mythic Rare oder Rare Drache drinnen ist. Und da kann man dann halt einfach die Karten, die man vielleicht bei Friday Night Magic oder vielleicht hat man sich ein Bundle gekauft, da aufmacht, einfach gut verbauen, glaube ich, ja.
Finde ich einen schönen Punkt, diese Upgrade-Fähigkeit. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, mach mal einfach ein kurzes Fazit dazu. Ich finde, das ist ein sehr gelungenes Einsteigerprodukt. Ich finde halt, dass wirklich der Preis ist super. Damit kann man, glaube ich, extrem gut eine Playgroup aufmachen, wenn man noch gar nicht in Commander drin ist. Kann super gut damit tauschen, kann sich weiterentwickeln. Und ich schließe mich da Freddys Einschätzung von vorhin an. Ich würde sagen, also die sind alle cool, aber das Rakdos und das Celestia-Deck sind wahrscheinlich die, wo man als Einsteiger so, stelle ich mir vor, noch ein bisschen Probleme mit haben könnte. Alle anderen kann man eigentlich bedenkenlos jedem in die Hand drücken. Selbst Goblin gehören wie mir, könnte man einfach die anderen drei geben und es wird schon laufen.
Ja. Und was ich halt auch sehr schön finde, sind dadurch, dass eben keine neuen Karten drinnen sind, ist das Produkt nicht ganz so interessant für enfranchised Player, die was dann halt die neuen Karten haben wollen. Und dadurch ist behaltet das Set vielleicht den Preispunkt, dass die nicht von irgendwer aufgekauft werden wegen den neuen Karten. Und ja, und als Geschenk zum Beispiel jetzt dann zu Weihnachten oder so, wenn man seinen Playgroup einfach oder einen Playgroup aufmacht und jeden so ein Deck schenkt, dann geht das mit Precons für 20 Euro oder so. Wenn man ein neues Precon für jeden kauft, das ist halt schon einfach haben wir der doppelte Preis.
Ja.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon echt lang darüber geredet, über die Produkte, über die Precons. Fazit ist eigentlich eher positiv, auch wenn es so eine große Flut an Produkten gibt gerade. Gibt es einen Commander, den ihr aus diesen Precons bauen möchtet oder irgendein Precon, das ihr holen wollt? Also wir wissen schon Ursa bei einer Person, aber...
Ja. Also ich mir beide Brothers War Precons geholt, allein weil die halt Old Border sind. Und das ist mega cool, meiner Meinung nach. Und ja, weiß nicht, vielleicht wäre ja ans eventuell eins von den beiden Precons dann in der nächsten Precon-Liga von herumkommandiert nehmen, wenn die wieder stattfindet, nächstes Jahr irgendwann. Und dann vielleicht so nur Old-Border-Karten zum Upgraden nutzen oder so irgendwas, ein bisschen flavormäßig eingehen. Also ich finde die Old-Border-Decks sehr cool.
Ich habe mir auch die beiden geholt. Ich finde das auch mega. Das ist halt einfach super nostalgisch. Ich glaube, ich werde tatsächlich ein Farid-Deck ausprobieren, weil ich habe halt Daretti und Daretti hatte ich aber schon mal und den möchte ich eigentlich nicht nochmal bauen. Und dann gibt's gerade mit New Capenna und so kann man da schöne Sachen mitmachen. Auch was so ein bisschen um das Abwerfen, also in dem Fall muss es ja vom Battlefield sein, aber dass man da sehr schöne so rote Artefakt-Dinge machen kann. Und da hätte ich mal wieder Lust drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass da eine Karte kommt, die mir darauf Lust macht, weil ich habe dieses Deck schon so oft zusammengeschoben und wieder aufgemacht und wieder zusammengebaut und wieder aufgemacht, ohne es je zu spielen. Aber ich hoffe jetzt mit Farid, dass ich da dann Spaß dran haben werde.
Okay, mir geht's ein bisschen ähnlich, bloß mit den Sunwell. Ich kann mir die Decks leider gerade nicht holen, weil Money, ich krieg's erst, ich krieg quasi erst nächsten Monat Geld und Weihnachten steht an und mir ist es ein bisschen zu verschenken wichtiger, als mir selbst was zu kaufen. Ja. In dem Fall. Aber ich möchte trotzdem wahrscheinlich einen Sunwell mir ertauschen oder irgendwo herbekommen, weil entweder er kommt ins Greasefang-Deck mit rein oder, was ich wahrscheinlich eher denke, ich werde versuchen, was aus denen zu bauen. Es ist ein Haufen sehr cooles Zeug in Brothers War rausgekommen und denke, da ist auf jeden Fall was möglich mit denen und bin da eh sehr zufrieden. So. Und alles im Allen sehr froh mit den Decks.
Ja, ich war auch. Also ich finde, das ist ein schöner Abschluss für 2022 als Commander-Spieler. Und hoffentlich gibt es dann viele neue Commander-Spieler, die zu Weihnachten das für sich entdecken und Bock drauf haben.
Ja, aber wir haben ja noch eine Karte der Woche. Diesmal machen wir es ja gleich.
Genau, und ich habe als Karte der Woche dieses Mal den Dowsing Dagger mitgebracht, beziehungsweise der hat auch noch eine Rückseite des Lost Veil. Aber zuerst einmal die Vorderseite, das ist eben ein Artefakt, kostet zwei farblose zum Ausspielen, ist ein Equipment und wenn das ins Spiel kommt, muss man an Gegner erst einmal zwei Pflanzentokens geben und zwar 0-2er mit Defender. Also die können nicht angreifen. Und der Effekt von Dowsing Dagger ist dann, die ausgerüstete Kreatur hat +2/+1 und kostet zum Equippen 2. Und wenn man mit der equippten Kreatur einen Spieler Kampfschaden zufügt, darf man den Dowsing Dagger flippen. Und da wird es halt erst richtig interessant, weil auf der Rückseite ist der Dowsing Dagger wahrscheinlich eins der stärksten Länder für EDH meiner Meinung nach. Das Lost Veil und das kann man tappen, um 3 Mana einer beliebigen Farbe hinzuzufügen. Und ja, der ist halt mega cool, vor allem in Decks, wo man sehr schnell an unblockbare Kreatur oder irgendeinen fliegenden Kreatur oder irgendwas mit Evasion hat und dann durchfliegen kann. Und auf einmal hat man einfach 3 Mana mehr. Dadurch, dass das Equipment ist, wird sowieso nicht getappt. Also kann man, hat man im gleichen Zug normalerweise auch noch 3 Mana mehr zur Verfügung. Das rammt halt extrem. Und die 2 Pflanzentoken, die was man halt geben muss, die sind meistens irrelevant in EDH.
Ja, die sind meistens irrelevant und die können aber politisch sein. Das mag ich an der Karte sehr gern. Also so, ich mag alle diese Transform-Länder aus Ixalan. Die sind fast alle sehr, sehr cool. Bis super stark. Aber auf jeden Fall ein Blick wert. Am Dowsing Dagger mag ich, dass er halt, wie du gesagt hast, das ist einfach eine starke Karte. Und er ist halt, wie ich gerade noch meinte, der ist halt durchaus auch politisch. Du kannst jemandem diese Pflanzen geben, um den zum Beispiel zu schützen. Du musst ja nicht dem Spieler Schaden zufügen, dem du die Pflanzen gegeben hast. Und das ist auch eine der wenigen Karten, wo ich sagen würde, da muss man nicht unbedingt die Tokens dabei haben, weil diese 0-2 Green Plant Creature Tokens mit Defender, es ist schön, wenn ihr diese Token habt. Ich würde normalerweise immer sagen, wenn ihr Token erzeugt, habt diese Token auch dabei. Aber bei denen ist es, sag ich mal, 95% aller Fälle echt egal, ob man da jetzt einfach ein 5-Cent-Stück dafür hinlegt, weil ja, so wichtig sind die dann auch nicht.
Ja, genau. Die liegen halt immer, dann werden sie zum Jump-Blocken verwendet oder sterben halt beim nächsten Board-Wipe.
Ja. Ja. Die Idee ist ja quasi, man schlägt sich durch die Ranken, um dann in die Lost Vale zu kommen. Hm. Ja, aber so wie ich es bis jetzt gesehen habe, ich habe auch die Leute, denen ich die Pflanzen gegeben habe, schon angeschlagen, weil ich kann sagen so, oh, ich kann dich mit meinen 1-1er poken, gib dir aber 2 Jump-Blocker, weil da drüben liegt ein 8-8er. Ja. Möchtest du den Trade eingehen? Du nimmst jetzt 3 Schaden von mir, hilfst mir, die zu flippen, hast aber 2 Jump-Blocker für die große Kreatur da drüben.
Ein super politisches Messer.
Und ich liebe diese Karte, ich spiele sie in Tor'Elbran. Und das ist eine der wenigen Karten, die ich tatsächlich in mehr Decks möchte, aber genau an diesem Preispunkt ist, wo ich sie mir nicht kaufen möchte. Ja. Aber sie ist es trotzdem wert.
Ja, sie ist halt glaub, so
diesen, die ist so wenn es die erste wäre, die ich hätte, würde ich sie mir für den aktuellen Preispunkt kaufen. Aber weil ich schon eine habe, bin ich zu geizig, eine zweite zu kaufen für den Preis.
Man kennt das Problem. Ich glaube, die ist jetzt bei 3-5 Euro, Sinkers.
Genau, es ist nett teuer an sich, aber,
ja, aber das
genau
Problem
in
ist
dieser
halt,
Zivillichtzone.
Es ist halt so Flipkarten aus Ixalan, die haben halt das Potenzial, immer teurer zu werden.
Leider. Ja. Ist übrigens auch, warum ich das mag, ich habe es, glaube ich, in der Folge mehrfach gesagt, das ist so eine Karte, die ist einfach sehr EDH. Also, die macht was Cooles, wenn sie aufschlägt, die macht was Cooles, wenn du den Trigger erfüllst, und du kannst sie halt politisch einsetzen. Also die ist sehr, die ist in ihrer ganzen Essenz einfach sehr Commander. Und die macht einem irgendwie auch immer Bock, wenn man die spielt. Also das ist ja, es gibt, glaube ich, niemanden am Tisch, der dann Wein zusammenbricht wegen einem Dowsing-Dagger, sondern alle Leute sagen, wow, die Karte ist cool.
Ja,
und das wünsche ich mir.
Ich bin halt immer einfach so happy, wenn ich den Turn 4 flippen kann oder so. Dann kann nichts mehr schief gehen eigentlich bei dem Spiel.
Ist ja auch, selbst wenn du danach besiegt wirst, du hast ja zumindest so ein Flipland-Transform.
Man hat das Lost Way gefunden, was will man mehr?
Ja,
eben.
Und, und natürlich auch noch cool mit Thespian Stage oder so, wenn man das einfach kopiert und dann... Würdest du das da gerade...
Achso. Nee, ich wollte jetzt eine Überleitung machen. Also. Und wenn ihr über mehr Hits wie die Lost Vale reden möchtet, dann könnt ihr uns folgen auf Twitter @edh_kompass, wo ihr wahrscheinlich auch vom Daniel beantwortet werdet, in den meisten Fällen. Aber wenn ihr ihm direkt folgen wollt, @kjeldor_outpost auf Twitter. Dann gibt's natürlich noch das typische YouTube-Zeug, so klingeln und subscriben und liken und
Kommentare da lassen. Sagt uns, wie ihr die Decks findet und wo wir eurer Meinung nach brutal daneben lagen. Das kann ja durchaus mal sein, auch wenn es sehr unwahrscheinlich
Stellt eure Theorien auf, wo Fritz abgeblieben ist. Ich glaube immer noch, der hat sich in Fürth verlaufen.
Oder glaub, er ist Fritz im Lost Vale und wir haben ihn einfach noch nicht gefunden.
Wir haben noch nicht geflippt. Wir haben den Dausenberger noch nicht geflippt.
Das ist es wahrscheinlich.
Meine Theorie ist, dass Fritz und Teferi zusammen mit Salfir einfach im nächsten Set triumphal erscheinen und Fritz seine eigene Karte
hat. Und die Magic-Spieler dann so, wer ist denn der, Kerl? Aber gut, damit verabschieden wir uns und ich wünsche euch noch einen herzlichen, schönen Tag.
Ciao. Ciao. Bis bald. Ciao.